Verstehen kommt vor einverstanden sein. Und damit meine ich, es ist okay, erstmal Sachen zu erfahren, auch wenn ich es anders sehe. Und das darf ich als Führungskraft in One-on-Ones auch sagen. Ich darf auch sagen, okay, das, was du dir wünschst, kann und will ich dir nicht geben aktuell, aus folgenden Gründen. Worüber ich aber mit dir sprechen möchte, ist das Folgende. Vielleicht kann ich einen Teilaspekt bieten. Aber lieber Klarheit und Offenheit als so eine Wischiwaschi-Kultur.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wenn man den Umfragen glauben kann, die Mitarbeiterzufriedenheit messen, innere Kündigung, dann sind deutsche Führungskräfte wirklich im internationalen Vergleich schlecht. Und auch insgesamt schlecht. Das hat auch damit zu tun, dass sie sich einer ganz wesentlichen Sache nicht oft bedienen und wenn dann nicht immer optimal, nämlich den Vier-Augen-Gesprächen als Ergänzung zum Mitarbeitergespräch, so Jahresgespräch auch genannt, sogenannte Weeklies oder auch im Zwei-Wochen-Rhythmus ungefähr eine halbe Stunde. Das ist sehr wirksam, ist auch wissenschaftlich belegt, nur man muss sie auch richtig führen. Wird selten gelehrt in Unternehmen, gerade auch in kleinen und mittelgroßen nicht, wie gesagt, aber wirkungsreich. Wir kümmern uns in dieser Folge darum, wie man die optimal macht, in einem sehr launigen Gespräch, wie ich finde, und zwar mit Alexander Kerko-Nugent. Der hat unter anderem auch ein Buch geschrieben, One-on-One heißt es, und berät Unternehmen seit vielen Jahren als Coach und Leadership-Experte, wie man solche Gespräche führt. Hallo Alexander, ich grüße dich.
Grüß dich, Thorsten, vielen Dank.
Ja, ich habe auch eine kleine Vergangenheit mit diesen One-on-Ones. Ich habe sie in meiner Zeit beim Handelsblatt als Co-Geschäftsführer mal eingeführt dort an der Verlagstochter. Mhm. Und was man dann oft hört, ist natürlich, dass sie Zeit kosten. Also fangen wir mal ganz umgekehrt an, diese 1-zu-1-Gespräche kosten Zeit. Das ist so ein Argument, das man häufig hört. Wie denkst du darüber? Oder was sind Argumente, die für dich gegen dieses Gegenargument sprechen?
Das stimmt total. Sie kosten Zeit, sie kosten sehr viel Zeit. Und das ist auch das Hauptargument, das ich gegen die Einführung und die Pflege von One-on-Ones in meiner Arbeit höre. Jetzt sage ich sogar, die sollten wöchentlich oder zweiwöchentlich stattfinden. Da runzeln viele die Stirn und sagen, das ist absolut, absolut unrealistisch. Und auf der anderen Seite, so argumentiere ich auch in meiner Arbeit in und mit Organisationen und in meinen Trainings und in dem Buch, wenn es um Führung geht, geht es ja auch um diese Frage, was brauchen meine Mitarbeitenden, um großartige Ergebnisse zu erzielen? Und wenn ich an meine eigene Vergangenheit zurückdenke, und wahrscheinlich wird es bei dir ähnlich gewesen sein, als ich eine junge Führungskraft wurde, habe ich, glaube ich, so geführt, wie es für mich richtig gewesen wäre. Also ich hab das Umfeld versucht zu gestalten, das für mich das Passende gewesen wäre. Und es hat bei mir eine ganze Weile gedauert zu verstehen, dass wir Menschen sehr unterschiedlich ticken und unterschiedliche Menschen unterschiedliche Sachen brauchen. Und das regelmäßige Gespräch, das regelmäßige Vier-Augen-Gespräch kann ein sehr konkreter Hebel sein, um zu erfahren, was meine einzelnen Mitarbeitenden wirklich brauchen, um großartige Ergebnisse zu erzielen.
Jetzt hast du einige Sachen schon mitbeantwortet, die dafür sprechen, aber eben auch ganz kurz auf deine Vergangenheit hingedeutet. Das müssen wir jetzt kurz nachfragen. Also, wer bist du und was, machst du heute?
Ich habe BWL studiert und bin danach in die Werbung gegangen und in der Werbung, in Werbeagenturen, unter anderem aufgrund der hohen Fluktuation, aber auch aufgrund, dass da, glaube ich, in meinen Augen sehr viel ausprobiert wird, hat man das Glück, sehr schnell aufzusteigen, manchmal vielleicht auch zu schnell. Und so war es bei mir. Ich bin nach 2 Jahren in eine Führungsposition gerutscht worden und habe damals von One-on-Ones überhaupt keine Ahnung gehabt. Also ich habe einfach geführt, also einfach mir anhand guter Vorbilder, die ich hatte, die habe ich versucht zu kopieren und vielleicht auch auf meinen Stil zu adaptieren. Und erst in den Jahren, die jetzt danach kamen, habe ich mich peu à peu diesem Thema genähert und ehrlich gesagt, in meiner heutigen Rolle als Trainer, Coach und Berater erkannt, was für ein extrem großer Hebel One-on-Ones in der Führung bieten können. Und wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, habe ich dieses Buch zum gewissen Grad auch für mich geschrieben. Also ich hätte es damals auch gut gebrauchen können. Ich habe mit One-on-Ones geführt, aber nicht in der 1:1 in der Intensität, wie es geschrieben ist.
Okay, das ist ja ein Werdegang, den haben viele sozusagen. Es ist ja auch nicht so, dass man in Unternehmen da immer sofort geschult wird, wenn man Führungskraft wird, fachlich Beste und dann lass knacken. Das ist ja oft das Motto und ich glaube, darunter leiden ja auch viele Unternehmen. Aber lass uns wirklich ganz konkret werden, was gute Mitarbeitendengespräche ausmacht. Ich frage die Frage wirklich mal ganz allgemein zum Start. Was sind so die wesentlichen Hacks?
Ich glaube, jetzt muss man zunächst einmal unterscheiden zwischen One-on-One- und Mitarbeitendengesprächen. Die offiziellen Mitarbeitergespräche finden ja in vielen Unternehmen jährlich oder zweimal im Jahr statt, wo über Entwicklungsziele gesprochen wird, vielleicht auch über Gehaltsanpassung, über so eine grundsätzliche Zufriedenheit. Und das One-on-One ist in meinen Augen so ein Mini-Mitarbeitergespräch, das kontinuierlich geführt wird, damit diese, also wöchentlich oder zweiwöchentlich, damit diese offiziellen Mitarbeitergespräche auch wieder auch besser werden, an mehr Kraft gewinnen, weil in vielen Unternehmen, für die ich arbeite, sind die eine extrem große Last. Für die Führungskräfte kosten die viel Zeit, weil die je nach Direct Reports, also Mitarbeiter, die direkt geführt werden, zwischen 5 und 10 sind es ja häufig, manchmal auch mehr, die kosten sehr viel Zeit an Vorbereitung, an Durchführung und Nachbereitung. Und für die Mitarbeitenden ist es häufig mit viel Druck verbunden, weil es häufig einer Verhandlung gleicht. Es geht um den nächsten Schritt. Und meine Hoffnung ist, in einer sehr guten One-on-One-Kultur, dass es in diesen offiziellen Mitarbeitergesprächen weniger Überraschungen gibt, weil das ganze Jahr kontinuierlich über diese Themen gesprochen wird und Mitarbeitergespräche endlich wieder dafür genutzt werden können, wofür die mal gedacht wurden, um vorauszuplanen und nicht, um mit der Vergangenheit abzurechnen. Also das ist eine große Hoffnung, die ich habe, doch eine sehr, sehr kontinuierlich gut geführte One-on-One-Kultur. Also das erstmal grundsätzlich. Und du hast nach Hacks gefragt. Im Buch habe ich ja so 10 Empfehlungen und vielleicht mal 1, 2 davon mal zu bedienen. Also einen Punkt habe ich schon genannt. Idealerweise finden die wöchentlich oder zweiwöchentlich statt. Idealerweise verfolgen die eine gewisse Struktur. Und in meinem Buch biete ich da ein Bild an. Du hast es gelesen, das Bild der Rose, das für das Rosen-One-on-One gilt. Und das ist vor allem eine Struktur für Momente, in denen wir das One-on-One vielleicht sogar absagen könnten, weil wir standen dauernd im Dialog, waren vielleicht gestern gemeinsam beim Kunden. Eigentlich ist gerade alles geklärt. Und das sind in meinen Augen ideale Momente, um das Rosen-One-on-One anzusprechen. Das ist ein Bild für so 3 Strukturmerkmale eines One-on-Ones. Die Blüte, die Dornen und die Knospen. Die Blüten stehen für Punkte, die gerade richtig gut laufen, dass man darauf mal den Punkt wirft. Hey, was läuft gerade gut? An welchen Stellen kommst du gerade richtig voran? Was war ein Highlight der letzten 2 Wochen? Das könnten da Fragen sein. Dann geht's zu den Dornen. Die Dornen stehen für das Gegenteil. Was nervt gerade? An welchen Stellen kommen wir gerade nicht voran? Wo stehe ich dir als Führungskraft vielleicht auch gerade im Weg? Also, dass man bewusst mal den Scheinwerfer darauf wirft. Und die Knospen als letzter Teil stehen für Sachen wie echte Knospen, die gerade in Entwicklung stehen, die man wahrscheinlich sonst jetzt gar nicht ansprechen würde. Das könnten Fragen sein wie, welches Thema kommt gerade auf uns zu? Welchen Trend sollten wir mehr beherzigen? Oder auch so eine Frage wie, welche Frage habe ich dir noch nicht gestellt und ich sollte sie dir stellen? Weil alles kann ich als Führungskraft gerade in diesen remote-hybriden Zeiten auch nicht sehen. Und meine Hoffnung ist, wenn man regelmäßig in diese 3 Felder blickt, in Blüten, in Dornen und in Knospen, dass ich ein ziemlich gutes Bild entwickle über einen Zeitraum, wo meine Mitarbeitenden tatsächlich gerade stehen und was ich als Führungskraft tun könnte, um sie noch mehr zu unterstützen.
Sehr schönes Bild, wie ich finde, mit der Rose. Ich habe die Erfahrung irgendwann auch gemacht. Hätte ich dein Buch ein paar Jährchen eher gelesen, schneller, als es ist dann irgendwann war. Aber es funktioniert, glaube ich, wirklich so sehr, sehr gut. Ein zweites sehr schönes Bild, das hat auch mit der Rolle der Führungskraft zu tun, ist die Pistenraupe. Da wachsen wenig Rosen, aber trotzdem
stimmt.
Natürlich passt es, wie ich finde. Was steckt dahinter?
Ja, du hast es schon angesprochen. Genau, da geht es um die Rolle. Mir helfen Bilder, mir haben Bilder früher geholfen, in Büchern helfen mir Bilder und ich versuche hier.
Im Podcast erst recht.
Ja, stimmt, genau, wo man wenig sieht, genau. Also in meinen Trainings habe ich tatsächlich so einen Pistenbully dabei, so ein Spielzeug-Pistenbully, und hole den an gewissen Momenten hervor und sag: Eure Rolle ist sehr ähnlich die eines Pistenbully-Fahrers oder Fahrerin, weil deren Aufgabe ist es ja, dass sich so ein 65 oder 70 € Tagesticket lohnt, dass die Pisten so präpariert sind, dass die Skifahrenden da hinten Spaß haben. Bei einer schwarzen Piste dürfen ein bisschen mehr eisige Flächen da sein. Bei roten und blauen Pisten wird der Schnee gut verteilt, so dass man da sehr gut und sicher runterkommt. In anderen Worten, Pistenbully-Fahrer sorgen für Rahmenbedingungen, Umfelder, so dass die Skifahrenden das Umfeld vorfinden, das sie brauchen. Und Führungskräfte machen in meinen Augen etwas sehr Ähnliches. Sie gestalten Umfelder, in denen ihre Mitarbeitenden aufblühen können. Idealerweise Umfelder, die ihren Wünschen entsprechen, um großartige Ergebnisse zu erzielen. Und geht einher mit dem, was ich vorher sagte. Wir Menschen sind so unterschiedlich. Mitarbeiterin A braucht was anderes als Mitarbeiter B und Mitarbeiter C, um aufzublühen. Und One-on-Ones können jetzt helfen, in diese Rolle zu gehen, um durch regelmäßige Fragen herauszufinden, okay, was brauchen die für Umfelder, damit ich als Führungskraft davon mehr gestalten kann, damit, wenn ich im Urlaub bin, auf Konferenzen bin, nicht aufgehört wird zu arbeiten. Im Gegenteil, dass die Bedingungen vorherrschen, zum gewissen Grad zumindest, die sie brauchen, um wirksam arbeiten zu können.
Gehen wir von der allgemeinen Ebene mal kurz runter und tiefer rein, in das Setting eines guten Mitarbeitendengespräches. Erstmal die Frequenz. Also du hast eben schon gesagt, ein bis zwei, einmal die Woche, vielleicht alle 2 Wochen, reicht auch einmal im Monat platt gefragt. Also warum diese Frequenz? Warum ist sie sinnvoll aus deiner Erfahrung raus?
Damit ich nicht immer wieder bei Null anfangen muss, dass man eine gewisse Flughöhe hat, in der man dabei bleiben kann. Wenn ich die Frequenz, ich sage mal, 4 Wochen ist auch in Ordnung, wenn ich das wirklich kontinuierlich durchziehe. Aber wenn es, wie bei mir in der Vergangenheit auch mal, dann auf Zuruf passiert oder alle x Monate, ist, glaube ich, dieser Anfangsinvest eines Gesprächs immer sehr hoch, um reinzukommen. Und durch diese Regelmäßigkeit kann ich andocken an dem letzten Gespräch und ein immer besseres Bild davon gewinnen, wo die wirklich stehen gerade. Deswegen also ist die Empfehlung lieber kürzer und regelmäßiger als weiter auseinander.
Ich habe ja mal in vielen Jahren als Fußballtrainer auch mitgekriegt, es kommt auch ein bisschen darauf an, wo man Gespräche
Oh
führt. Also,
ja.
dass man mit einigen nicht ständig am Seitenrand spricht, wo die anderen Mitspieler das mitkriegen, warum spricht er mit dem schon wieder, mit mir überhaupt nie und so. Hat alles Dynamiken in der
Das
Gruppe,
stimmt.
ne? Also, was rätst du zum Ort des Gespräches? Muss das immer ein abgeschlossenes Büro sein, ohne Fenster sozusagen, dass es bloß keiner mitkriegt oder genau das Gegenteil im Glaskasten oder auch mal beim Spazierengehen? Es gibt ja alle möglichen Dinge.
Absolut. Also ganz genau im Buch empfehle ich auch hin und wieder so ein Walking One-on-One durchzuführen beim Spazierengehen. Was ich daran mag, es ist so ein Wechsel des Settings. Man geht raus aus diesem üblichen Konferenzraum-Setting, sich gegenüber sitzend, sondern mal ein bisschen in der frischen Luft, wenn man das Glück hat, ein Büro zu haben, wo die Umgebung das auch erlaubt. Was ich daran besonders mag, ist, man schaut sich nicht die ganze Zeit in die Augen oder muss es zumindest nicht, sondern geht mal so nebeneinander her und kann vielleicht ein bisschen freier sprechen. Was ich daran auch mag, ist, auch mal eine Pause zu erlauben. Ist beim Spazierengehen meiner Erfahrung nach leichter. Im Büro, ob jetzt in einem virtuellen Meeting oder tatsächlich sich gegenüber sitzend, glaube ich, haben wir diese Kunst verlernt, auch mal kurz über was nachzudenken. Im Online-Setting würde man gleich fragen: Oh, stimmt das Mikro gerade nicht? Oder stimmt die Internetverbindung gerade nicht? Und in der freien Natur ist mein Eindruck, geht das ein bisschen leichter. Dazu kommt man auch mal in Bewegung, also was der Kreativität garantiert gut tut.
Absolut. Mittagessen, also da kommt es ja auch ein bisschen drauf an. Ich habe es immer so empfunden, wenn man ins Restaurant geht, dann fühlt es sich so an, jetzt kommt gleich was Großes. Auf der anderen Seite in der Kantine sitzt dann oft auf halben Meter entfernt schon der andere und hört eventuell zu. Man kann nicht frei reden. Also ja, ist so eine Sache, ne? Dann lassen wir was spazieren gehen.
Wahrscheinlich eher. Ich habe das auch mal beim Mittagessen gemacht, wenn man so Restaurants in der Nähe hat, wo man so gut miteinander sitzen kann und es irgendwie sonst zeitlich nicht geklappt hat, aber eher spazieren gehen. Und ich möchte einen Punkt noch erwähnen, den du gesagt hast als Fußballtrainer. Das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, mit, dass manche Spieler vielleicht sehen, oh, der Trainer kümmert sich mehr um den oder die Spielerin. Was ich an One-on-Ones auch mag, ist, dass es ein sehr faires Instrument ist, weil als Führungskraft hat man natürlich seine Buddies, seine Lieblinge und wird wahrscheinlich, weil man auch gemeinsame Interessen hat, mit denen mal zusammen mehr kickern, an der Tischtennisplatte stehen, mehr zum Mittagessen gehen, sich mehr austauschen. Und die One-on-Ones garantieren zumindest jedem Mitarbeitenden die gleiche Mindestzeit an qualitativen Gesprächen mit der Führungskraft, weil die sollten bei jedem im Kalender stehen und sollten ein Instrument sein, das für alle Direct Reports, also die direkt geführten Mitarbeiter, gelten. In dem Zuge sind sie in meinen Augen auch ein sehr faires Tool als Führungskraft.
Wie gehe ich als Chef rein, als Führungskraft oder Chefin in so ein Gespräch? Sofort Bums mit dem größten Kunden oder wie geht's dem und was hast du an Sales reingeholt oder wie würdest du, was würdest du empfehlen?
Also meine Empfehlung, und das ist natürlich auch die Empfehlung aus meiner heutigen Rolle als Trainer, die ist dann nicht immer realistisch. In der Realität wird es auch manchmal so eine Melange geben. Aber meine Empfehlung ist, die One-on-Ones tatsächlich als, wie vorhin gesagt, Mini-Entwicklungsgespräche zu nutzen, in denen der Mitarbeitende im Mittelpunkt steht. Also nicht, wie geht's gerade den Zahlen, wie geht's den Jobs, wie geht's den Kunden A, B, C. Dafür gibt es ja alle anderen Meetings. Sondern wie geht's dir auf deinen Kunden? Wie geht's dir auf deinen Projekten? Wie geht's dir in der Führung dieses Kunden? Und was brauchst du vielleicht von mir als Führungskraft zusätzlich, um hier mehr wirksam zu sein?
Aber irgendwo, also jede Woche der Seelenstriptease ist dann auch zu viel. Das ist wahrscheinlich so ein Mix, oder?
In vielen Fällen ist es ein Mix. Die Gefahr ist, wenn man aber mit so einem Mix-Mindset reingeht, dass man wahrscheinlich zu schnell auf die fachlichen Themen runterrutscht. Deswegen empfehle ich schon, dass man wenigstens jedes, sag mal, dritte oder vierte One-on-One als, ich sag mal, Entwicklungs-One-on-One nutzt, um diesen Fokus auf den Mitarbeitenden zu setzen.
Also man spricht ja auch mit Menschen. Ich habe in der Autobiografie von Richard Branson, glücklicherweise war das, so bin ich auch auf One-on-Ones, glaube ich, mal gekommen, der ja großer Fan ist. Ich glaube, wir kennen ihn alle zum Sir ja längst und Selfmade-Milliardär sozusagen. Er sagte, entscheidend ist in solchen Gesprächen, dass ich immer mein Notizbuch dabei habe. Keinen Rechner natürlich, sondern Kuli und Notizbuch und mir gewisse Dinge, vielleicht nicht die privatesten so, das sieht auch komisch aus, wenn man die notiert, aber gewisse Dinge auch immer notiere.
Total. Total bin ich voll dabei. Als Zeichen der Wertschätzung, und da wird was Wichtiges gesagt, ich notiere mir das. Und vor allen Dingen, um Brücken zu schlagen, dass ich wie so eine Art One-on-One-Historie mir als Führungskraft aufbaue. Und zum Beispiel das nächste One-on-One mit einem Thema aus dem letzten oder vorletzten One-on-One beginne, indem ich sage, Mensch, vor 2 Wochen haben wir darüber gesprochen, was ist daraus passiert. Hier hattest du dir vorgenommen, das und das zu machen. Was ist danach entstanden? Mitarbeitende, vermute ich, oder das ist zumindest meine Resonanz, empfinden es als sehr wertschätzend, wenn wirklich Bezug genommen wird zu vorherigen One-on-Ones. Zudem kann man auch mal einen größeren Rückblick wagen und sagen, hey, vor einem Jahr haben wir über solche Fragen und Themen gesprochen, jetzt über diese. Ich sehe hier eine enorme Entwicklung. Oder auch kritisch ansprechen, dass eine Stagnation entstanden ist. Also auch dafür sind Notizen sehr, sehr wertvoll.
Ich hatte so ganz dünne für jeden Mitarbeitenden extra und das ist wirklich prägnant, wenn man das über Wochen wirklich durchliest und sagt, mit da genau was du gerade sagst, manchmal dreht man sich im Kreis und so weiter. Das liegt ja auch ein bisschen an einem selbst an. Aber die Gretchenfrage ist natürlich, was sind die richtigen Fragen in solchen Gesprächen, in solchen One-on-One und welche sind vielleicht auch nicht so dolle, je nach Typus vielleicht. Ich meine, schwer zu verallgemeinern vielleicht, aber vielleicht gibt es so ein paar Muster.
Ja, glaube ich schon. Also ich habe so drei Empfehlungen in meinem Buch, die für gute Fragen sprechen. Die erste Empfehlung, der Mitarbeitende steht wirklich im Mittelpunkt der Frage. Also wie vorhin gesagt, hey, wie geht's dir auf deinen Projekten? Wie geht's dir bei diesem Punkt, der dir wichtig ist, anstatt die Projekte, die Kunden, die Zahlen in den Mittelpunkt zu stellen? Also das wäre Punkt eins. Das zweite, total banal, aber dennoch immer wieder wichtig ist, es hilft, wenn die Frage auch offen formuliert ist. Also eine offene formulierte Frage kann nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden, sondern ist eine Einladung, um tiefer zu gehen. Und dann auch gerne die Empfehlung, auch dann nachzufragen, sich nicht mit der ersten Antwort zufrieden zu geben, sondern nochmal nachzufragen, hey, wie genau meinst du das? was genau ist da passiert? Wie genau könnte ich dir hier weiterhelfen? A, um wirklich mehr zu erfahren und B, auch um meinen Mitarbeitern das Gefühl zu geben, ich bin wirklich interessiert. Und was ich auch schätze, das ist das dritte Kriterium, das ich darlege, ist, dass die Frage wiederholt formuliert werden kann, um so eine Entwicklung auch festzustellen. Also eine Frage, die ich in jedem zweiten, dritten, vierten One-on-One auch wiederholen kann, aus dieser Entwicklungsperspektive heraus. Was mir nämlich auch immer wieder gespiegelt wird in meinen Beratungen, dass wenn ich One-on-Ones als Führungskraft einführe, am Anfang dieser One-on-One-Kultur, wenn die Kultur vielleicht auch noch gar nicht so etabliert ist, die Antworten überraschend kurz sind, dass Mitarbeitende gar nicht so genau wissen, okay, was will mein Chef jetzt mit diesen Antworten? Und es braucht diesen Zeitraum, dieses Vertrauen, das jetzt auch entsteht, das geht hier nicht gegen mich, im Gegenteil, das ist für mich und meine Entwicklung. Und deswegen wiederholbar, weil irgendwann die Qualität der Antworten steigt. So meine Erfahrung und auch meine Hoffnung.
Ich schreibe mir die Finger wund oder haben auch viele Podcasts dazu über diese Gemengelage. Ach, das Ende der dominanten Chefs, Chefin, Ende der Hierarchien, mehr Empathie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr unsichere Zeit. Viele Menschen dürsten nach Sicherheit. Wir hatten auch Fabiola Gerpodt, kann ich mich erinnern, WHU-Professorin, die auch sagte, in der Forschung, die belegt sehr kleine Wellenbewegungen. Je unsicherer die Zeit, desto mehr hierarchische Führung. Und klare Ansagen, so eine haben wir ja auch immer noch. One-on-one können da, glaube ich, ist meine Erfahrung, ein guter Mittler sein zwischen Kontrolle, aber dir ist auch nicht egal, was ich mache, lieber Chef. So, siehst du das genauso,
Exakt.
dass es einfach ein wahnsinnig wichtig ist in dieser Gemengelage?
Exakt, ne? Einerseits kann ich dadurch herausfinden, was brauchen die, ne, indem ich die Fragen stelle. Also brauchen die jetzt vielleicht gerade mehr Lenkung, mehr Leitung, mehr klare Ansagen? Helfe ich meinen Mitarbeitenden gerade, indem ich das herausfinde? Oder brauchen sie mehr Freiraum, mehr Gestaltungsfreiheit? Und du sprichst jetzt auch nochmal einen wichtigen Punkt an mit deiner Frage. Es gilt jetzt nicht darum, alles zu erfüllen, was ich erfahre. Ich erfahre es zumindest erstmal und kann dann entscheiden, inwiefern ich auf die Wünsche, auf die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden als Führungskraft auch eingehen möchte. Es gibt ja dieses wunderbare Sprichwort oder Zitat, das ich an diesen Momenten immer hervorhole, das da lautet: Verstehen kommt vor einverstanden sein. Verstehen kommt vor einverstanden sein. Und damit meine ich, es ist okay, erstmal Sachen zu erfahren, auch wenn ich es anders sehe. Und das darf ich als Führungskraft in One-on-Ones auch sagen. Ich darf auch sagen, okay, das, was du dir wünschst, kann und will ich dir nicht geben aktuell, aus folgenden Gründen. Worüber ich aber mit dir sprechen möchte, ist das Folgende. Vielleicht kann ich einen Teilaspekt bieten. Aber lieber Klarheit und Offenheit als so eine Wischiwaschi-Kultur.
Ach Alexander, ich könnte noch so viele Fragen stellen, das ist wirklich ein Herzensthema von mir, aber ich will auch nicht zu viel aus deinem Buch vorwegnehmen. Also das DOW-Prinzip, also ganz viele spannende Sachen konnten wir jetzt noch gar nicht ansprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, One-on-One heißt es, erschien im Campus Verlag und ich kann, wie gesagt, empfehlen, knapp 200 Seiten, das lässt sich auf einer Dienstreise hin und zurück im Zug, glaube ich, mal gut oder auch partiell durchlesen, da kriegt man viele Impulse. Alexander, vielen, vielen Dank.
Tausend Dank, Thorsten.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.